NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Juli 1969. Die Gründung der Björn-Steiger-Stiftung.
Jedes Jahr sterben in Deutschland bis zu 200.000 Menschen am plötzlichen Herztod.
Achtung, folgen Sie den Anweisungen des Gerätes. Notruf veranlassen.
Auslöser ist in der Regel das sogenannte Kammerflimmern, eine Herzrhythmusstörung.
Gesamte Kleidung vom Brustkorb des Patienten entfernen.
Die Folge, das Gehirn wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Wichtig ist dann vor allem die schnelle Herz-Lungen-Wiederbelebung.
Schock wird vorbereitet.
Ein Defibrillator kann dabei entscheidend helfen.
Frühe Defibrillation unterstützt die Lebensrettung,
erklärt Ralf Bloß, Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz.
Blinkende Taste drücken.
Dieses Gerät macht Kammerflimmern weg. Wie mit einem Reset-Knopf.
Schock wurde abgegeben.
Damit unterm Strich diese lebensrettende Maßnahme Herz-Lungen-Wiederbelebung eine höhere Erfolgsrate hat.
30 Herzmassagen und 2 Beatmungen abwechselnd durchführen.
Dass Defibrillatoren heute überhaupt in der Öffentlichkeit verfügbar sind, ist dem Engagement der Björn-Steiger-Stiftung zu verdanken. 2001 startete sie die Aktion Kampf dem Herztod.
Gegen ganz viele Widerstände,
erklärt der Präsident der Stiftung Pierre-Henrique Steiger.
Denn die Ärzteschaft war der Meinung, Defibrillieren sei eine ärztliche Tätigkeit und darf nicht von Laien durchgeführt werden.
Alleine 3 Jahre dauerte es, bis die erforderlichen gesetzlichen Änderungen erreicht waren. Bis heute hat die Stiftung rund 26.000 Defibrillatoren in den Verkehr gebracht.
Wir haben jetzt neu die Aktion Herzsicher Landkreis oder Herzsichere Stadt, wo wir ganz systematisch ganze Landkreise so ausstatten, dass wir in kurzen Laufwegen tatsächlich überall diese Geräte haben.
Ein flächendeckendes Rettungssystem für den Notfall aufzubauen, das war von Anfang an das Ziel der Björn-Steiger-Stiftung. Eine Mammutaufgabe. Ende der 1960er Jahre gab es hierzulande weder Leitstellen noch Funkverkehr, um Notfalleinsätze zu koordinieren. Der Rettungsdienst beschränkte sich zudem auf den reinen Krankentransport.
In den meisten Fällen hat der Fahrer dann Passanten gebeten, eben mitzuhelfen, den Patienten überhaupt auf die Trage zu legen.
Denn Notfallärzte oder Sanitäter waren damals noch nicht vor Ort.
Der Fahrer hat dann den Rückspiegel so eingestellt, dass er den Patienten noch gesehen hat. Da gab es auch einen feststehenden Begriff dafür, das nannte sich Rückspiegelrettung. Und wenn der Patient nicht mehr geatmet hat, hat man das Blaulicht abgestellt.
Welche tragischen Konsequenzen das mitunter hatte, mussten die Eltern von Pierre-Henrique Steiger selbst leidvoll erfahren. Ihr 8-jähriger Sohn Björn wurde im Mai 1969 von einem Auto erfasst.
Die Polizei hat uns den Jungen nicht ins Krankenhaus mit Privatwagen fahren gelassen, weil die Polizei sagte, er brauchte Sauerstoff. Ich habe ihn mit einem zufällig vorbeikommenden Arzt die ganze Zeit beatmet. Und nach 56 Minuten kam der Krankenwagen und hatte keinen Sauerstoff.
Erinnert sich der Vater, Siegfried Steiger, der damals als Architekt arbeitete.
Ich habe ihn in Winnenden wegfahren sehen, lebend. Und als ich nach Waiblingen kam, habe ich an alles gedacht, nur nicht an den Tod. Und ich komme dann zu dem Chefarzt und er sagt, der Sohn ist tot. Er ist auf dem Transport gestorben.
So etwas sollte sich nicht wiederholen, beschlossen Siegfried Steiger und seine Frau Ute und wurden aktiv. Um die unhaltbaren Zustände im Rettungswesen zu verbessern, gründeten sie heute vor 50 Jahren die Björn-Steiger-Stiftung.
Es gab vor uns niemand, der mal aufgeschrieben hat, wie muss denn eine Notfallhilfe aussehen. Ich habe das schon begonnen, unmittelbar nach dem Tod unseres Sohnes.
Doch der Weg war äußerst beschwerlich, denn offiziell war keiner für den Rettungsdienst zuständig. Und das bei damals jährlich fast 20.000 Unfalltoten alleine im Straßenverkehr. Siegfried Steiger sammelte Geld ein, arbeitete einen 15-Punkte-Plan aus und begann auf politischer Ebene Druck auszuüben. Pierre-Henrique Steiger.
Er ist im Prinzip der Architekt des Rettungsdienstes, weil die gesamten Strukturen, die wir heute alle kennen, die sind tatsächlich alle aus der Feder meines Vaters entstanden und er hat eben für all diese ganzen Strukturen massiv gekämpft.
Noch im Gründungsjahr spendete die Stiftung die ersten Funkgeräte für Krankenwagen und stellte 2 Jahre später speziell ausgerüstete Fahrzeuge zur Verfügung, damit auch während des Transportes behandelt werden konnte.
Wir haben jedem Bundesland einen Rettungswagen geschenkt und haben gesagt, nun fangt mal an mit dem Rettungsdienst. In vielen Bundesländern war es der erste Rettungswagen überhaupt.
Der Einsatz der Steigers war unermüdlich. Sie schickten unzählige Bittbriefe und Petitionen an Behörden, Ministerien und Abgeordnete, veranstalteten Spendenaktionen, Tombolas und Kleidersammlungen.
Hier ist ein Mensch, schick ihn nicht fort.
Und engagierten Schlagerstars wie Peter Alexander, um eine Schallplatte für die gute Tat aufzunehmen. Aus den Erlösen sollte ein Rettungshubschrauber gekauft und dem Bundesinnenministerium übergeben werden.
Das ist unsere normale Alarmierung, also so ein kleiner digitaler Meldeempfänger, den man am Gürtel trägt, der dann auf diese Art und Weise Alarm macht.
Marc Reuko steht im Rettungszentrum des Bundeswehrkrankenhauses in Hamburg. Wenn es bei ihm piept, weiß der Oberfeldarzt, dass er sofort in die Luft gehen muss, mit dem Rettungshubschrauber Christoph 29.
Unser normaler Einsatzradius liegt so bei 50 Kilometern Luftlinie drumherum. Es kann aber im Einzelfall auch mal sein, dass wir 70, 80 Kilometer fliegen.
Mit zur Besatzung gehören noch der Pilot und ein Notfallsanitäter. Die Luftrettung ist für alle keine leichte Aufgabe. Das Team wird jedes Mal stark beansprucht.
Es ist immer laut, es ist immer mit gewissen Stressoren verbunden. Es ist der Anflug, Landungen irgendwo in einem nicht bekannten Gebiet unter beengten Rahmenbedingungen ist sicherlich immer besonders für die Piloten eine Herausforderung, aber auch für die weiteren Besatzungsmitglieder natürlich.
Koordiniert und angefordert werden alle Flüge von der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Hamburg.
Das ist hier auch unsere Hubschrauberführende Leitstelle und die entscheidet jeweils nach Bewertung des Notrufs, welche Rettungsmittel sie dorthin schickt.
Der Vorteil der Flugrettung, Schwerverletzte können schneller und schonender über weite Strecken gezielt an bestimmte Orte transportiert werden.
Sind dann eben die Patienten, die davon profitieren, sei es zum Beispiel schwere Wirbelsäulenverletzungen, die entsprechende Zentren benötigen, brandverletzte Patienten, ein besonderes Klientel. Dort gibt es nur ganz wenige Kliniken in Deutschland, die über entsprechende Versorgungskapazitäten verfügen und dass wir eben diese Patienten dann auch in diese Spezialkliniken fliegen.
Rund 5-mal heben die Hamburger Luftretter jeden Tag ab und werden dabei oft mit sehr belastenden Ereignissen konfrontiert. Um die Erlebnisse gut verarbeiten zu können, ist für Oberfeldarzt Marc Reuko die Nachbesprechung im Team besonders wichtig.
Mich persönlich überrascht es immer wieder, welche Einsätze einen doch mehr beschäftigen. Das sind gar nicht unbedingt immer die Schwerstverletzten. Was ich immer mehr merke, ist, dass das Drumherum, das Soziale eine Rolle dabei spielt. Und das kann dann manchmal auch die Ehefrau sein, die 60 Jahre mit ihrem Mann verheiratet war und der jetzt gerade plötzlich verstorben ist und sie dann einfach über 60 Jahre Ehe berichtet oder solche Sachen. Das ist manchmal das, was einen viel mehr anfasst.
Dass die Flugrettung hierzulande auf den Weg gebracht wurde, dazu hat auch Siegfried Steiger wesentlich beigetragen.
Hier ist ein Mensch, der ist allein. Du bist es.
Da die Erlöse aus dem Schallplattenverkauf nicht ausreichten, verpfändete der Architekt sogar das Domizil der Familie, um den Rettungshubschrauber finanzieren zu können.
Meine Frau sagte damals immer, guck, da oben fliegt unser Haus.
Siegfried Steiger erkannte das lebensrettende Potenzial aus der Luft und gründete 1972 die Deutsche Rettungsflugwacht. Parallel kämpfte er noch auf einer anderen Baustelle.
Die Unfallkurzrufnummer 110 ist seit 1957 technisch möglich. Wir könnten also seit vielen Jahren diese Nummer haben, wenn sich Bund und Länder nicht heute noch um die Kosten streiten würden. Tausende von Menschen werden deshalb noch auf den Landstraßen sterben müssen.
Der engagierte Schwabe wollte sich damit nicht abfinden. Er verklagte das Land Baden-Württemberg auf Einführung der Notrufnummer, verlor zwar den Prozess, dafür kam das Thema aber in die Schlagzeilen. Dem wachsenden Druck konnte die Politik nicht mehr standhalten. Im September 1973 war es dann soweit.
Der damalige Postminister hat mich damals angerufen und hat mir gesagt, Herr Steiger, Ihr Dickschädel hat sich durchgesetzt, wir haben die 110 beschlossen. Das war ein schöner Tag.
Doch kaum war ein Etappenziel erreicht, steuerte Steiger sogleich das nächste an. Ein Jahr später präsentierte er den ersten Baby-Notarztwagen, mit dem Frühgeborene auf dem Weg von der Entbindungsstation zur Kinderklinik versorgt werden können.
Wir haben in dieser Zeit ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Säuglingssterblichkeit um 75% gesunken ist.
Die Stiftung entwickelte ferner ein spezielles Fahrzeug für den Organtransport sowie einen Schnellbergungswagen für die Feuerwehr, um eingeklemmte Unfallopfer zu retten. Und das ist längst noch nicht alles.
Auch die Schaffung von den ganzen koordinierenden Rettungsleitstellen, Notarztwagen, die Installation von Notruftelefonen von der Autobahn über die Bundesstraßen hinweg, all die ganzen Bereiche sind wie Zahnrädchen, die alle ineinander greifen. Und wenn ein Zahnrad eben fehlt, dann funktioniert das System nicht.
Erklärt Pierre-Henrique Steiger, der nicht nur 2010 die Leitung der Stiftung von seinem Vater übernommen, sondern auch dessen Beharrlichkeit geerbt hat. Besondere Ausdauer braucht es nach wie vor, aktuell zum Beispiel für das Engagement in China. Dort hilft die Stiftung mit, ein Rettungssystem nach deutschem Vorbild aufzubauen.
Es ist sehr beschwerlich. Seit 2012 sind wir in vielen Diskussionen, in vielen Gesetzestextabstimmungen und dergleichen. Und wir sind jetzt zum allerersten Mal in China so weit gekommen, dass die chinesische Regierung zumindest die ersten Luftrettungszentren zur Ausschreibung bringen möchte bis zum Ende des Jahres.
Aber auch hierzulande gibt es nach wie vor eine Menge zu tun. Der Rettungsdienst steht vor neuen Problemen. Die Situation hat sich in den letzten Jahren eher verschlechtert.
Wir haben zum einen eine erhebliche Reduzierung von Krankenhäusern erlebt. Das bedeutet, die Anfahrtszeiten für den Rettungsdienst werden länger.
Zudem habe sich überall mittlerweile eine Art Vollkaskomentalität verbreitet.
Früher musste man die Bevölkerung aufrufen zu sagen, wenn du Schmerzen hast, ruf den Notruf, melde dich, damit was passieren kann. Heute rufen die Leute wegen Kopfschmerzen an und das ist jetzt kein Spruch. Alleine im Land Berlin hat die Leitstelle mindestens 2 Notrufe pro Tag wegen Kopfschmerzen.
Die Folge, jedes Jahr gibt es etwa 10% mehr Notrufe, sodass der Rettungsdienst allmählich an seine Grenzen stößt. Und es ist auch immer schwieriger, Personal zu finden.
Ich denke, es muss sich ganz vieles neu entwickeln. Wir brauchen einfach eine neue Struktur an Leitstellen. Wir brauchen eine deutlich höhere personelle Qualifizierung in diesen Bereichen und vor allen Dingen Standards, einheitliche Standards. Die Qualitätsunterschiede in den Leitstellen sind inzwischen so eklatant unterschiedlich, dass es tatsächlich Glück ist, mit welcher Qualität Sie in dieser Republik medizinisch versorgt werden.
Eine immer größer werdende Rolle spielen auch im Rettungswesen die neuen digitalen Medien. So unterstützt die Stiftung zum Beispiel das Projekt Mobile Retter. Dahinter verbirgt sich eine Smartphone-App für qualifizierte Ersthelfer, die von der Leitstelle im Notfall alarmiert werden, wenn sie zufällig in der Nähe sind und den Unfallort schneller erreichen können als der Rettungsdienst. Ein weiteres Vorhaben ist noch Zukunftsmusik.
Neu bei uns in der Pipeline ist, dass wir eben planen, eins der größten Ausbildungs- und Trainings- und vor allen Dingen Simulationszentren in Berlin-Brandenburg aufzubauen, in dem sie alle möglichen Unfall- und Katastrophenszenarien mit allen Beteiligten eigentlich das ganze Jahr über trainieren können.
So geht die Arbeit der Stiftung immer weiter, stets im Gedenken an den 8-jährigen Björn, der damals sterben musste, weil es noch keine funktionierende Notfallhilfe gab. Das größte Ziel, sagt der Präsident Pierre-Henrique Steiger, sei eigentlich, sich überflüssig zu machen. Auch nach 50 Jahren ist es leider noch nicht erreicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Gödde an die Gründung der Björn-Steiger-Stiftung heute vor 50 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.